Ja, es geht um den Small Device C Compiler. Früher habe ich immer irgendwie sehr viele Folien gemacht, durch die ich sehr schnell durchgegangen bin. Aber die letzten paar, ein, zwei Jahre bin ich sehr faul geworden. Ich habe inzwischen sehr wenige Folien und rede dafür über die Folien länger. Und es gibt tatsächlich auch kein Inhaltsverzeichnis, also jetzt mündlich. Der Vortrag beginnt mit einer Einführung in den Small Device C Compiler. Das Thema des heutigen Vortrags ist die Standardunterstützung. Da kommen wir danach dran. Durchaus dazu, insbesondere die C-Standards, aber erst fangen wir mit einer Einführung in den Small Device C Compiler an, da ich davon ausgehe, dass nicht alle mit dem vertraut sind. Gut, was ist SDCC? Ach, should I speak in English? Anyone who doesn't want me to speak in German? Okay, dann machen wir auf Deutsch weiter. Die Folien sind Englisch für alle Fälle. Also, was ist es? Es ist ein C-Compiler, wie der Name schon sagt. C im Sinne von die verschiedenen C-Standards, die unterstützt werden. Er wird meist als eine sogenannte Freestanding-Implementation verwendet. Das heißt, man hat kein Dateisystem oder dergleichen. Man kann ihn auch als Teil einer Hosted-Implementation verwenden, wenn man zum Beispiel FUT6 verwendet, dieses Betriebssystem, was Alan Cox, der frühere Linux-Entwickler, macht. Da wird dann SDCC als Hosted-Implementation verwendet. Also FUT6 stellt dann die Bibliotheken für Dateisysteme und dergleichen bereit. Neben dem Compiler gibt es noch die üblichen Tools im Umfeld, Assembler, Linker, Simulator, die wir brauchen. Der SDCC selbst ist portabel, er funktioniert auf den üblichen Betriebssystemen und auch auf den unüblicheren, also ReactOS und sowas geht auch. Die Zielarchitekturen sind viele verschiedene 8-Bit-Architekturen, insbesondere Architekturen, die man im GCC oder LLVM nicht leicht unterstützen kann. Das sind einerseits die Mikrocontroller-Architekturen der 8051, eine uralte Architektur, eins von Intel entwickelt, aber auch heute noch sehr wichtig, weil es irgendwie ca. 100 verschiedene Hersteller gibt von 8051-kompatiblen Mikrocontrollern, die zum Teil leicht untereinander inkompatibel sind, aber so der typische Standard-Billig-Mikrocontroller, den irgendeine Firma mal schnell in ihrem Produkt braucht, ist oft ein 8051-Kern drin. Varianten wie den DS390, dann unterstützen wir einen Z80 und diverse Z80-Varianten, wie zum Beispiel den SM83, der hierzulande hauptsächlich bekannt ist, weil es die Architektur des Prozessors im Gameboy ist. Mit S08 und STM8 sind das auch neuere 8-Bit-Mikrocontroller-Architekturen, die unterstützt werden. Dann gibt es hier die PADOC-Varianten, die sind hauptsächlich bekannt, weil sie billig sind, also so ein PADOC-Mikrocontroller kriegt man auch unter Umständen schon unter einem Cent. Tatsächlich ist laut Geschäftsbericht von PADOC der durchschnittliche Verkaufspreis ihrer System on Chips unter einem Cent pro Stück. Also der klassische Elektroniker, der früher so ein NE555 eingelötet hat, man kann Geld sparen, indem man einen Mikrocontroller reintut und den programmiert. Es gibt noch die Microchip-Pickports, die allerdings zurzeit unmaintained sind. Wir haben einige Optimierungen, die für diese sehr irregulären Architekturen Sinn ergeben, die sich eben in einem GCC nicht gut unterstützen lassen. Ein GCC oder ein Clang, der hat am liebsten so eine RISC-Architektur, viele Register, alle gleich. Kann man schön Chaitin'schen, graphfärbenden Registerallokator verwenden. Das geht für diese 8-Bitter oder für die meisten 8-Bitter nicht so gut. Ausnahmen gibt es bei den 8-Bittern, AVR ist eine orthogonale RISC-Architektur, deshalb wird er auch von GCC unterstützt und nicht von uns. Die Benutzer fallen im Grunde genommen in zwei große Gruppen. Die einen programmieren Mikrocontroller in die 8-Bitter für eingebettete Systeme, die anderen machen Retro-Computing oder Retro-Gaming. Ich denke, von den Benutzerzahlen halten die sich grob etwa die Waage. Ja, eine dieser Optimierungen, die wir haben, ist optimale Registerallokation in Polynomialzeit. Das ist ein Registerallokator, der Graphstrukturtheorie verwendet. Insbesondere benutzt er die beschränkte Baumweite der Kontrollflussgraphen von der Programme. Das hat Einschränkungen an die Eingabeprogramme. De facto ist das sowas wie: Verwende nicht zu viel Go-to-Labels pro Funktion. Dann können wir es optimal in Polynomialzeit machen, das ist flexibel, wir haben so eine Kostenfunktion, meistens verwenden wir als Kostenfunktion sowas wie die Codegröße. Die Laufzeit ist exponentiell in der Registeranzahl, das wird also langsam für große Architekturen, aber für unsere Ziele geht es, da auch die Eingabe klein ist. Wir haben so einen schönen Parameter, da kann man Max-Alex-Pernode angeben, so einen Trade-off machen. Der Default liegt irgendwo bei 3.000 oder 5.000, aber es gibt Leute, die stellen das halt auf 1 Million und dann dauert das Ding halt ein, zwei Stunden, bis es kompiliert ist, aber es wird sehr gut optimiert. Wir gehen beim Registerallokator sogar noch ein bisschen weiter. Und zwar, das ist jetzt ein Feature, das bisher nur für wenige Zielarchitekturen implementiert ist, aber wir zerhacken quasi jede Variable in die einzelnen Bytes und entscheiden dann für jedes Byte einzeln, wo es hinkommt. Tatsächlich könnte man also zum Beispiel eine 32-Bit-Variable haben und sagen, okay, die unteren 16-Bit kommen in Register X, die nächsten 8-Bit kommen in den Akkumulator A und die oberen 8-Bit, die tun wir spillen und in Speicher. Wie gesagt, für STM8 wird das so allgemein gemacht. Für andere Architekturen gibt es oft die Einschränkung, dass entweder alles gespielt wird oder alles in irgendwelche Register kommt, aber auch sonst gibt es meist diese Flexibilität, welches Byte wohin kommt. So, ein kurzer Vergleich mit den nicht freien Compilern, das ist STM8. Das ist ausgewählt im Sinne von STM8 ist, glaube ich, unser Backend, was am besten funktioniert. Andererseits ist STM8 auch das Backend, das mit aktuellen nicht freien Compilern in Konkurrenz steht. Ja? Für ein C80 oder sowas entwickelt heutzutage keiner nicht freie Compiler. Und wir sehen, dass wir hier von der Performance, was diese Folie zeigt, anhand von drei Benchmarks relativ gut dastehen. Ja? In Tristone und Cormac, den Ganzzahl Benchmarks, sind wir besser. Und in Whetstone sind wir zwar schlechter, aber das liegt daran, dass Whetstone im Grunde genommen ein Gleitkomma-Benchmark ist und wir diese Gleitkomma-Berechnungen in C implementiert haben, dieser Port-Funktion, und nicht in handoptimiertem Assembler. Die Zielarchitektur hat keine Hardware-Unterstützung für Gleitkomma-Befehle. Bei der Codegröße sieht es ähnlich aus. Da sind wir nicht die besten, das ist Resonanz, aber Resonanz ist in jeder anderen Hinsicht ein ziemlich schlechter Compiler. Aber wir sind recht gut dabei von der Codegröße bei den Benchmarks. So, zu diesem Bild gehört aber auch, dass es da durchaus Benutzer gibt, die sagen, sie ziehen unfreie Compiler vor. Typischerweise nicht für ein STM8, aber wir hatten vor einiger Zeit so eine Umfrage und ich habe so eine Umfrage gemacht, um rauszufinden, wie sieht es bei denen aus, die SDCC nicht verwenden. Als SDCC-Entwickler hat man eine Idee, was unsere Nutzer wollen und was die auf der Mailingliste sagen und den Tickets. Aber wie sieht es mit den Leuten aus, die SDCC gar nicht benutzen? Und das waren die Hauptgründe. Einerseits Codegröße und Geschwindigkeit. Bei STM8, wie wir gerade gesehen haben, sieht es da gut aus bei uns. Aber beim 8051 Backend oder MCS51 Backend ist es halt so, dass das funktioniert und stabil ist, aber nicht freie Compiler sind da zurzeit noch besser. Es gibt weitere Gründe, wie die bessere Integration oder das Verlangen nach einem zertifizierten Compiler. Unser Compiler ist halbwegs zuverlässig, auch wenn er nicht zertifiziert ist. Wir haben ein relativ ausführliches Testsystem. Wir haben Regression-Tests aus gehobenen Bugs. Wir haben viele Tests von GCC übernommen und anderen Compilern. Die werden dann jede Nacht in der Compile-Farm kompiliert auf verschiedenen Host-Systemen und für die verschiedenen Zielarchitekturen. Die Testprogramme werden auf Simulatoren ausgeführt, sodass wir dann merken, wenn wir was kaputt gemacht haben. So, aber das eigentliche Thema für heute ist die Standardunterstützung. Gibt es vorher noch Fragen zum Small-Device-C-Compiler an sich? Ohne speziell zur Unterstützung der Standards bzw. Normen? Okay, das sind die für SDCC relevanten Normen bzw. Standards. Das ist einerseits natürlich C, vom alten ANSI-C bzw. ISO C90 über die kleine Variante C95, die hauptsächlich die Verbesserung für andere Zeichensätze brachte. C99, die erste große Änderung, aber ein Standard, bei dem es sehr lange dauerte, bis er genutzt wurde, C11, C17, 18. Aktuell wurde am C2X-Standard gearbeitet. Der wird wahrscheinlich der 2023er C-Standard werden. Und man geht davon aus, dass noch in diesem Jahrzehnt es sogar noch einen weiteren C-Standard gibt, C2Y hier genannt. Es gibt mit Embedded C Technical Standard auch von der WG14 zur Unterstützung eingebetteter Systeme speziell, und für unsere Ausgabeformate sind auch 11 und 12 relevant. 11 als ein Binärformat war für die Debug-Informationen. So, wie sah es, siehst du im letzten Release aus? 4.2.0 ist das, was Anfang des Jahres erschien. Bei den alten C-Standards sind wir relativ gut dabei. Fast alles ist da. Die KNR-Style-Function-Definitions unterstützen wir nicht. Die sind in späteren C-Standards eh weggefallen. Wir konnten Struct und Union nicht zuweisen, als Parameter übergeben oder als Rückgabewert. Das war eine deutliche Einschränkung. Dass Double und Long Double nicht funktionieren, ist eine viel geringere Einschränkung, weil auf dem 8-Bitter will man das meistens eh nicht machen. Die Performance reicht einfach nicht aus, um ein Double oder ein Long Double da effizient zu verwenden. Ja, es ist was, was nett wäre zu haben, aber bisher gab es immer was Wichtigeres zu tun. Also wenn man da ein Double versucht zu verwenden, dann kriegt man halt eine Warnung, dass stattdessen ein Float verwendet wird. Und ja. Bei C99 fehlt noch ein bisschen mehr, also insbesondere die Variable Length Arrays, die Compound Literals. Und eine Kleinigkeit beim PTRDFT-Datentyp, denn im C99-Standard braucht er ein Bit mehr als im vorigen. Das ist eigentlich eher ein Fehler im Standard als in SDCC, fand ich. Drum haben wir das auch nicht in SDCC behoben, sondern im Standard. Aber das dauert. Genau. C11 unterstützen wir besser als C99, weil die Variable Length Arrays da optional wurden. Und tja, C2X, hier steht Lots of missing features in SDCC, das war der Stand. Final set of features likely to be cited in July. Das ist passiert. Im Prinzip können durch sogenannte National Body Comments, also von der DIN oder sowas, noch Änderungen vorgenommen werden, wenn die dann an die ISO gehen und dann nochmal abgestimmt wird. Aber im Grunde genommen von Seiten des C-Komitees ist der C2X-Standard endgültig da. 11 Dwarf wird bisher nicht für alle Backends unterstützt, und in diversen Corner Cases ist die Dwarf-Ausgabe nicht so toll, sodass man da ja manchmal bei einer lokalen Variable den letzten Wert nicht so gut sieht und so. Da sind Sachen zu machen, und zum Teil gibt es dann auch das Problem, dass in Dwarf bzw. sind die Register durchnummeriert und was ist, und da verwendet tatsächlich SDCC nicht immer das die gleichen wie eigentlich Upstream GNU Binutils und so. Und da ist noch ein, da hakt es noch hier und da. Aber was zum Beispiel funktioniert, ist, sag mal, wenn man STM8 hat und mit GDB und OpenOCD On-Target-Debugging machen mit 11 und 12. Das geht nicht für alle Architekturen, aber im STM8 funktioniert das. So, das war der Stand, wie es vorher war. Und wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich ein Projekt explizit, um SDCC zu verbessern. Das ist aus diesem Prototype-Fund vom Bundesforschungsministerium gewesen. Explizit, um die Standardunterstützung und Usability zu verbessern. Das Ziel war, in dem Fall nicht SDCC wettbewerbsfähiger gegenüber nicht freien Compilern zu machen, sondern in diesem Projekt war die Argumentation, wir wollen in der Lage sein, mit SDCC möglichst viel Code, der mit GCC oder Clang kompiliert und nach neuen C-Standards geschrieben ist, kompilieren können, damit Entwickler von Geräten oder Nutzer von Geräten aktuelle Software auf 8-Bittern einsetzen können, was Ressourcen und Energie spart, wenn sie dadurch einen bestehenden 8-Bitter weiter nutzen können oder in einem Gerät einen 8-Bitter statt einem 32-Bitter einsetzen können. Und dieses Projekt, das sorgte eben dafür, dass SDCC nicht mehr, zumindest für ein paar Monate, nicht einfach nur nebenher entwickelt wurde, sondern dass wir richtig Zeit reinstecken konnten. Und manche Sachen, ich meine, diese Lücken in der Standardunterstützung, das waren ja Lücken immer schon da, und da waren wir schon manchmal dran, oder ich war da auch schon dran und habe gesagt, das hätte ich gern behoben. Aber wenn man halt das nebenher macht und man merkt nach ein, zwei Tagen, man kommt nicht wirklich weiter oder es hakt hier und da, dann gibt man halt auf und macht dann was anderem weiter. Und durch diese Förderung ist es dann eben möglich gewesen, dran zu bleiben, weil man sagt, naja, jetzt werde ich bezahlt dafür und ich kann zur Not die ganze Woche an diesem fehlenden Feature arbeiten, und ich versuche so lange weiterzumachen, bis ich es habe. Und das war tatsächlich erfolgreich. Also das ist nur eine Auswahl, wie wir die Standardunterstützung verbessert haben. Struct und Union können zurückgegeben werden, sie können als Parameter übergeben werden, zuweisen ging tatsächlich, hat schon vorher jemand implementiert, noch vor dem Projekt. Das Generic funktioniert viel besser, auch die nötigen Änderungen im PIP-System kamen. Neue Features, selbst neue Features aus dem nächsten C-Standard haben wir jetzt schon zu einem Großteil implementiert, obwohl die ja gerade erst beschlossen wurden. Also die Bit-Precise Integer Types sind ein sehr nützliches Feature für die kleinen Systeme, wo man natürlich sagen kann, ich hätte gern einen Ganzzahl-Datentyp mit N-Bits Präzision. Ja, man ist also nicht mehr auf Short, Int, Unsigned, Unsigned Long und so weiter angewiesen, kann man wirklich sagen, ich hätte genau so einen Datentyp und den bekommt man dann. Wir haben weitere Tests übernommen, um ja, möglichst noch mehr Bugs zu finden und mehr Regressions zu verhindern. Wir mussten größere Änderungen am Parser machen, weil sich die Grammatik doch deutlich geändert hat gegenüber früheren C-Standards. Insbesondere für die Unterstützung der Attribute wäre da sonst nicht gegangen und auch für manche anderen Features. Wir haben jetzt die Variable-Length-Arrays als Typen, noch nicht als Objekt. Also man kann in SDCC immer noch kein Array mit unbekannter Größe anlegen auf dem Stack, wie es C99 fordert. Aber man kann es als Typ machen, also zum Beispiel als Parameter in der Funktion. Wie es der C23-Standard fordert. Die Objekte sind optional, wie in C11, aber die Typen sind jetzt wieder verpflichtend geworden. Der Präprozessor, da ist Felix dran und ist jetzt da eigentlich fast fertig. Den mussten wir auch erneuern. Der Präprozessor in SDCC ist im Grunde genommen ein Fork von einem uralten CPP, also dem Präprozessor aus GCC und das war auch nicht mehr. Typeof und Auto sind neue Features, die etwas aufwendiger waren. Die Attribute sind ein großes Ding. Die sind auch nicht vollständig, aber das meiste ist da. Die sind wie auch die neuen C++-Attribute, die mit diesen doppelten eckigen Klammern erfüllen die gleichen Aufgaben wie die alten GCC-Attribute, aber die hatten wir auch nicht. Also ist das noch ein neues Feature, 0PTR. Und es gab größere Änderungen der Standardbibliothek, die wir jetzt tatsächlich alle drin haben. Es fehlen uns noch Sachen, die wir eigentlich in diesem Projekt machen wollten, von denen ich davon ausgehe, dass wir sie wahrscheinlich nicht mehr durchkriegen, weil das Projekt am 31. August endet. Die Compound Literals sind noch nicht drin, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass wir da noch was hinkriegen. Und die Brace Omission Array Initialization, also in C kann man manchmal die manche der geschweiften Klammern weglassen, wenn man Arrays initialisiert. 11.12 war was wir drin hatten, was sicher nützlich und nötig wäre, aber ich denke, da werden wir nicht mehr zu kommen. Ja, die C-Standardänderungen in C2X sind doch etwas umfangreicher ausgefallen, als wir erwartet hatten und sehr viele wurden erst tatsächlich im Juli beschlossen, sodass das wahrscheinlich dann hinten runterfällt. Und ja, wir haben uns bisher eigentlich auf die neuen Standardsachen konzentriert, die Verbesserungen der Integration in IDEs auch. Und die Enhanced Enumerations, die sind auch etwas aufwendiger. Die neuen Enumerations erlauben es, also ein Enum in C ist ja ein Ganzzahldatentyp und die Enumeration Constants sind Ints eigentlich. Ja. Und mit den Enhanced Enumerations, die erlauben es zu sagen, ich hätte gerne ein Enum, aber das zugrunde liegende Datentyp soll ein anderer Ganzzahldatentyp sein, also was weiß ich, ein Short oder ein Long oder sowas. Das ist eigentlich ein naheliegendes Feature, aber tatsächlich macht es den Parser deutlich komplexer, deshalb haben wir das bisher nicht und ich denke, wir werden auch nicht mehr zu den Enhanced Enumerations kommen. Im Backend wäre das kein Problem, das zu unterstützen, das würde ich noch hinkriegen, aber vom Parser, das, ja. Wenn ich das versuche, in den JAK-Parser reinzumachen, dann habe ich nachher 90 Konflikte und ich bin kein Parser-Experte. Ja, und dann gibt es natürlich noch, selbst wenn das Projekt durch ist, gibt es das weitere To-Do. SDCC ist immer noch da, es gibt immer noch was zu tun, es braucht immer weitere Entwickler, weil wir haben einige Entwickler, das ist gut, wir hatten zwischendrin mal weniger, aber es fehlt noch, zum Beispiel für die Pick-Backends, die unmaintained sind, ist natürlich problematisch und mehr ist immer gut. Es gibt Bugs zu fixen und wir können natürlich die Standardunterstützung, die Normunterstützung weiter verbessern. Wir haben gesehen, was noch fehlt, auch 11.12. Die Optimierungen, das war ja einer der Gründe, warum Leute eben nicht freie Compiler zum Teil einsetzen. Die Verbesserung der IDE-Integration, Code-Blocks funktioniert halbwegs, da ist auch Upstream relativ viel drin, aber auch da kann man was machen. Viele Leute wollen Eclipse einsetzen, da gibt es so ein uralt Eclipse-Plugin, was irgendwie nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Und was auch noch nett, sehr schön wäre, SDCC ist ja bloß Teil einer freien Toolchain, um wirklich was auf dem Mikrocontroller zu machen. Und idealerweise soll die ganze Toolchain frei sein. Und oft fehlt es da dann aber doch noch am letzten Stück. Also der Software, die man verwendet, um das Programm dann auf die Hardware zu bringen. Also diese Flash-Tools oder sowas. Es gibt den EasyPDK-Programmer für die Paddock-Dinger, der unterstützt aber nicht alle Hardware. Für den STM8 gibt es ein freies Tool, um diesen Programmer zu benutzen, aber die Firmware auf dem Ding ist immer noch nicht freie Software. Und so ähnlich sieht es bei OpenRabbit für die Rabbit und Z80 Derivat aus. So, ich glaube, ich bin jetzt relativ schnell durchgegangen. Ich habe eigentlich eine Stunde für das Ganze und jetzt habe ich wahrscheinlich, und es ist gerade mal 18.06 Uhr. Okay, trotzdem würde ich jetzt gerne mal erstmal zu Fragen übergehen, bevor ich noch irgendwas anderes zeige. Ja, gleich hier vorne.
Kannst du noch ein bisschen was zu dem Präprozessor-Problem sagen?
Naja, das Problem war halt, dass der Präprozessor ein Fork von einem uralten CPP war. Felix kann wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich, weil er da gerade dran arbeitet.
Das Problem war, also der Präprozessor war, glaube ich, aus irgendeinem Vierer GCC von vor 10 Jahren und den Präprozessor aus dem aktuellen GCC rausschneiden hat sich als so ein bisschen eklig entpuppt und die Patches, die damals in den Präprozessor-Fork eingebaut wurden, zu portieren, naja, alles keine Wissenschaft, aber einfach nur eklig.
Und im C2X-Standard gibt es eben dort deutliche Änderungen im Präprozessor, dass es erforderlich ist, dass wir auf den aktuellen Präprozessor wechseln.
Okay, weil was mir aus einem anderen Zusammenhang eingefallen ist, nicht, dass ich Ahnung von C-Präprozessoren hätte, aber der Mensch, der damals das gemacht hat, der hat den UCPP von Thomas Pornin verwendet, kennt er ja wahrscheinlich, und der war also sehr angetan davon. Das war natürlich weit vor C2X. Wollte es nur gesagt haben, falls das irgendwie nützlich sein könnte.
Ja, also es gibt ein paar Präprozessoren, aber die einzigen, die halbwegs auf aktuellem Stand sind, sind die von GCC und Clang. Und der von Clang ist noch schwieriger rauszuholen. Ja. Und GCC war das, was wir vorher hatten. Also ja, sind wir dabei und hoffen, dass wenn jetzt GCC die aktuellen C2X-Features in den Präprozessor übernimmt, dass wir dann die mit relativ geringem Aufwand in unseren übernehmen können.
Wie sieht es aus mit, sage ich mal, offizieller, also im Base-Repo-Unterstützung für obskurere Betriebssysteme? Weil da bin ich ein bisschen beteiligt.
Als Host-System?
Als Host-System, genau, nicht als C-System.
Na gut.
Also immer noch x86.
Genau, also wir hatten ja da vorher eine Liste von Betriebssystemen, auf denen es funktioniert. Wir unterstützen quasi offiziell GNU Linux, macOS und Windows. Meistens gibt es in der Compile-Farm noch zusätzliche Maschinen. Zurzeit gibt es zum Beispiel eine FreeBSD-Maschine auf 64-Bit ARM. Und das sind natürlich Bugs, die beheben wir genauso, wenn wir da einen Bug-Report bekommen. Und oft vor dem Release tun Entwickler noch von Hand testen. Also ich teste meistens noch auf Herd und auf OpenBSD, jeweils auf AMD 64. Und Benedikt hat letztes Mal, glaube ich, auch auf ReactOS und sowas getestet. Aber ja, es gibt die Maschinen in der Compile-Farm, die sind am besten unterstützt. Und es gibt halt Sachen, die werden getestet. Und wenn ein Bug-Report kommt, dann kümmern wir uns drum. Und idealerweise, das ist natürlich besser, wenn man das reproduzieren kann. Aber im Prinzip wollen wir auf Windows und auf den POSIX-Systemen überall laufen und den Systemen, die fast POSIX sind und manchmal absichtlich abweichen, wie Linux und OpenBSD, die unterstützen wir auch.
Okay, ja, das sieht gut aus. Es handelt sich um ein POSIX-System.
Gibt es noch weitere Fragen?
Magst du ein bisschen was zu deiner persönlichen Motivation sagen? Das ist ja ein sehr, also würde ich das aus meiner Perspektive sehen, ein etwas trockenes Projekt, oder vielleicht kann man da auch schnell die Lust verlieren, oder überhaupt kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, sich in diesem Gebiet zu bewegen, und da würde ich gerne von dir wissen, wie du dazu gekommen bist und was dich da motiviert.
Okay, vor langer Zeit, oder ich kannte jemanden, der hatte so einen alten Coleco Vision, das ist eine Videospielkonsole von 1981, glaube ich. Und der hatte die irgendwie von seinem Onkel bekommen und der hatte die da mal rum und da hatten wir da mal gespielt und dann habe ich mich irgendwie damit befasst und hat dann angefangen, da Spiele für zu schreiben, hat einen Z80 als Prozessor drin und kam so erst als Benutzer zur SDCC und habe dann später angefangen, erst am Z80-Backend Verbesserungen zu machen und irgendwann wurde ich dann Maintainer von dem Z80-Backend und irgendwann fand ich das dann interessanter, am Compiler zu arbeiten, als damit Spiele für eine Videospielkonsole zu schreiben. Und dann ist es passiert, dass ich in der Graphstrukturtheorie gearbeitet habe, an der Uni in Frankfurt. Und mit dem Hintergrund im Compiler-Bereich plötzlich sah, dass ich da eine Anwendung in der Registerallokation finde, also von dem, was ich an der Uni gemacht habe. Und dann habe ich eben diesen Registerallokator da entwickelt, der relativ erfolgreich da funktionierte und auch maßgeblich dazu beitrug, dass das SDCC, war man es denn, gegenüber diesen Nicht-Freien hier relativ gut abschneidet, obwohl uns doch manches noch fehlt an anderen üblichen Optimierungen. Genau, so kam ich dann, so hat sich dann, kam das dann irgendwie zusammen. Und im Grunde genommen finde ich es sehr interessant, mit diesen sehr begrenzten Ressourcen, das war es ja vorher zum Teil auch schon beim Programmieren von dem Kollege Vision, aber als Compiler-Entwickler noch mehr. Ich habe diese begrenzten Ressourcen, diese Zielarchitekturen sind klein. Keine davon hat mehr als ein paar Kilobyte an Speicher und der Befehlssatz ist auch relativ klein, eingeschränkt, es gibt Einträge in Register, möglichst viel da noch rausholen zu können, möglichst viel damit machen zu können, das finde ich sehr interessant. Und darum bin ich eben hier dabei und entwickle da weiter und darum habe ich jetzt auch mich da bemüht, dieses Prototyp Projekt einzuwerben, das es mir eben ermöglicht, daran weiterzuarbeiten. Also ich bin einer der Entwickler, Felix und Benedikt sind die anderen beiden, Benedikt heute nicht hier ist, die in diesem Projekt an SDCC arbeiten. Und weil ich auch weiter an SDCC arbeiten will, versuche ich zurzeit auch von NGI Sirau Funding für ein Nachfolgeprojekt zu kriegen, hoffentlich in ähnlichem Umfang wie das, wo ich dann nochmal weiter SDCC verbessern kann.
Ja, vielen Dank.
Mich würde noch interessieren, was ihr so für Optimizer-Schritte habt im Compile-Prozess.
Okay, der ganze Compiler sieht so aus, die Optimizer-Schritte sind zwischendrin, darum mache ich einfach die ganze Pipeline nach dem Präprozessor, wo gar nichts optimiert wird, dann kommt ein Parser, klassisch LexJack. Und dann schon auf dem abstrakten Syntaxbaum, da werden schon erste Optimierungen gemacht. Das ist ein bisschen unsauber. Das ist aber historisch so gewachsen, dass da zum Teil schon Datentypen kleiner gemacht werden. Und dann wird ein Zwischencode generiert. Das ist weitestgehend so ein 3-Adress-Code, wenn auch nicht immer. Und da gibt es dann schon gewisse High-Level-Optimierungen, von denen manche einfach ad hoc sind, weil es halt was ist, wo man gemerkt hat, das ist oft im Benutzercode drin, das bringt viel. Zum Beispiel sind dann so Sachen wie, da haben wir ein paar Optimierungen drin, die versuchen, Schleifenzähler kleiner zu machen. Ja, aus irgendwelchem Grund verwenden die Leute oft int als Datentyp für ihre Schleifenzähler. Wahrscheinlich, weil es auf großen Systemen funktioniert, hätten sie lieber einen uint fast 8t benutzt, aber haben sie halt nicht. Und der Compiler sollte halt möglichst für einen 8-Bitter doch einen 8-Bit-Datentyp draus machen. Und da haben wir solche Optimierungen drin. Dann haben wir Redundanzeliminationen drin, verschiedene Ansätze, die da versuchen, noch Instruktionen zu minimieren. Und ein paar andere High-Level-Optimierungen, ein paar Sachen, wo Bibliotheksfunktionen so auch optimiert werden können. Was weiß ich, ein printf, wo keine Format-Specifier drin sind und das auf Backslash n endet, nach Putz übersetzen, weil es deutlich billiger ist als ein printf und so Zeug. Und dann wird dieser Zwischencode, der halt ein paar Mal transformiert wurde, Dead Code Elimination gibt es da natürlich auch, ja. Ein if 0 wird rausoptimiert und solche Sachen. Ich meine, if 0 schreibt niemand von Hand hin, aber das if 0 kann natürlich entstehen, wenn eine Funktion inlined wurde oder wenn ein Makro expandiert wurde. Apropos Inlining, wir haben keine Inlining-Heuristik oder nicht wirklich eine, sondern solange der Benutzer da kein Inline hinschreibt, wird nicht inline zurzeit. Und wenn er eins hinschreibt, dann wird inline, wenn wir können. Und was fast immer geht, also wir haben da zurzeit keine schlaue Heuristik, die sagt inline oder nicht, sondern das macht der Benutzer. Okay, aber danach kommt dieser Zwischencode, der wird dann ans Backend übergeben. Und im Backend kommt dann als erstes der Registerallokator dran. Für fast alle Backends ist das eben dieser Graphstrukturbasierende, der dann grob so funktioniert. Er versucht an vielen Stellen lokal, versucht er möglichst viele oder sogar alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Also stell dir das vor, du hast irgendwie eine Stelle im Programm und da gibt es ja verschiedene Variablen, die zurzeit da leben, also die da gerade möglicherweise Werte haben, die in verschiedene Register sein könnten. Da probierst du dann mehrere Möglichkeiten durch. Und der fragt dann den Code-Generator, wie groß wäre denn der generierte Code? Oder manchen Backends auch, wie viele Zyklen würde der generierte Code brauchen, um ausgeführt zu werden? Und aus diesen lokalen Lösungen baut er dann eine globale Lösung, also global im Sinne von für eine ganze Funktion zusammen. Je nach dem Optimierungsziel halt. Also wenn du auf Codegröße optimierst, dann geht da hauptsächlich die Codegröße ein. Wenn du auf Geschwindigkeit optimierst, hauptsächlich die Zyklenzahl. Und per Default halt so ein gewichtetes Ding, wo die Codegröße deutlich stärker eingeht als die Zyklenzahl, weil die meisten Anwender mehr daran interessiert sind. Und dann wird der Code so generiert. Nach der Code-Generierung kommt dann noch ein Peephole-Optimizer. Das heißt, also die Code-Generierung gibt der Assembler-Code aus. Und der Peephole-Optimizer, der schaut dann auf lokale Abschnitte im Assembler-Code und tut die unter Umständen durch anderen Assembler-Code ersetzen, der effizienter ist. Hängt wiederum nach dem Optimierungsziel ab, ja. Es gibt zum Beispiel Architekturen, bei denen relativer Sprung zwar ein Byte kürzer ist, weil nur ein Byte Offset dort ist, aber der länger braucht, der mehr Zyklen braucht. Ja, sowas wird dann halt nur gemacht, wenn auf Codegröße optimiert wird. Und das war's dann. Also Linktime Optimization gibt's keine. Ja, gibt es noch Fragen? Hier vorne nochmal.
Also jetzt mein Eindruck auch mit den ganzen Optimierungsschritten ist ja, dass der Vorteil in dem Compiler besteht, dass er mit der Rechenleistung, die wir auf dem heutigen Host-System haben, ganz viele Optimierungen machen kann, die für genau diese Art von System geeignet ist, insbesondere eben eine sehr kleine Codegröße und so Optimierungen, die auf einem modernen System keinen Sinn machen, aber auf so einem System schon. Ist das,
ja, geht das so durchaus in die Richtung? Also insbesondere dieser Registerallokator, der eben Laufzeit, wenn man Optimalität wirklich haben will, exponentiell in der Anzahl der Register hat, das geht, weil da wenig Register sind, das geht, weil der kompilierte Code relativ klein ist, er muss ja nachher in den Speicher passen, groß sein kann er gar nicht. Und man will es eben haben, weil man wenige Register hat, geht es nicht so schnell, sondern weil man wenige Register hat, ist es auch wichtig, da besonders drauf zu optimieren. Ja? Wenn du ein Riesensystem hast mit vielen Registern, dann ist es, ja, klar, es ist besser, die Dinger sind im Register als im Speicher oder dann im Cache, aber wenn du halt hier bist, es gibt keinen Cache, es gibt nur Register und die sind wenige, dann macht das sehr viel aus. Und ja, man kann zum Teil wirklich halt so einen schnellen Rechner da lange rechnen lassen, die Cores auslasten, wenn man mehrere Dateien gleichzeitig kompiliert. Gibt es noch Fragen zum Small Device C-Compiler?
Wenn nicht, sage ich vielen Dank.
Ich bin auch noch da hier, um Fragen zu beantworten, falls man sie jetzt nicht in der großen Runde stellen will.